Herzlich willkommen beim Techtel-Echtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Folge 209 mit mir und Philipp Rüegg, mit der Michelle Brändle.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, halli, hallo. Zum letzten Mal, bevor ich. Mich nicht mal kann, damit ich kann verduften für zwei Wochen, damit ihr den Laden ohne mich schmeißen. Ich sehe schon, es komplette Anarchie, pure Anarchie kommt und die Katzen zusammen. Und
mal schauen, ja, ich bin nächste Woche ja auch nicht da. Ich bin...
Ach, stimmt.
Du bist ja gerade weg, das ist gut.
Ja, genau. Ja, habe keinen Bock mehr.
Ja, dann schmeiße ich den Laden allein, ist okay.
Irgend aber auch noch in die Ferien?
Ja, also nächste Woche bin ich nur am Gurtenfestival hier in Bern. Wie jedes Jahr, wie jeder Berner.
Man muss einfach da raufgehen. Ja. Sonst wird man ausgewiesen.
Genau, und sonst im August noch einmal, ja, genau. Weißt du, noch ein bisschen heißer ist.
Sonst wirst du auf Biel verbannt zum Kevin.
Genau.
Dort hat es eine schöne Body, habe ich gehört.
Und du gehst auch noch, Michel?
Ja, aber erst Ende Monat so ein bisschen auf Köln mal schauen, ob es eine schöne Stadt ist, wie man immer behauptet.
Ich bin schon so oft in Köln und ich habe eigentlich nichts davon gesehen. Weil ich gehe immer an die Gamescom und ich bin, glaube ich, schon etwa 12 Mal gesehen und ich habe noch nichts gesehen von dieser Stadt.
Oh, das ist bei Messen. Ich kenne irgendwie Barcelona auch eigentlich nicht wegen der Messe, weil ich einfach immer nur dort bin in den Räumlichkeiten. Dann,
also Barcelona ist jetzt auch besser, wenn du nicht gehst. Sonst wirst du dort mit Wasser abgespritzt.
Ja, genau.
Als Tourist.
Ja, im Moment schon.
Genau. Ja gut, du bist ja Messebesucher. Vielleicht gehst du dann, obwohl, ich weiss jetzt nicht, wie gut das mehr als Spanier würde durchgehen. Aber ja gut, das müssen wir jetzt auch nicht. Für das haben wir ja Sachen, oder wir haben einfach andere Leute geschickt an die Events. Und das Samsung-Event, wo war überhaupt gewesen? Dort, wo der Lorenz war?
Dort, wo der Lorenz war. Und das war in Paris sogar.
Ah, Paris. Okay, gut. Dort wird man nicht angespritzt als Tourist. Genau, der Lorenz, der war am Samsung-Event und über das reden wir dann als erstes. Weitere Themen haben wir die Paramount-Übernahme und dass der Game Pass teurer und komplizierter wird. Im Big Screen reden wir über die Imaginary und in der Spielecke über Angerfoot und Once Human. Ja, also, dann fangen wir an mit dem grossen Hardware-Event.
News. News aus der Tech-Welt.
Samsung hat, ein bisschen früher als sonst, wenn es mir recht ist, das kannst du mich nachher korrigieren, sonst, Michel, zwei Telefone, zwei Uhren und vor allem einen Ring vorgestellt. Und ja, was hat es mit dem auf sich?
Genau, sie haben ein riesiges Sortiment vorgestellt in Paris. Also normalerweise macht man ja ein zwei, drei Sachen und Samsung hat gerade das ganze Sortiment erneuert. Genau, das Spannendste ist, würde ich sagen, der Ring. Über den rede ich am meisten. Und dann haben sie noch vorgestellt, das Z Flip und das Z Fold 6. Die beiden Falthandys, die du aufklappen kannst, dann hast du etwas grösseres und die, die du zusammenfalten kannst, damit es besser in den Hosensack reinpasst. Das sind die zwei Handys, die sie vorgestellt haben. Und dann haben sie noch die Watch Ultra vorgestellt, das erste Mal, wo sie wirklich auch eine Ultra Watch haben. Sonst haben sie immer die normalen Smartwatches. Ist natürlich auch neu gekommen, aber weniger spannend. Und die Galaxy Buds 3 Pro, über die rede ich auch noch ganz, ganz kurz. Die haben auch ein paar Neuerungen. Genau, der Galaxy Ring ist, glaube ich, auch vor allem der Lorenz sein Liebling gewesen, weil es eine mega Neuheit ist. Also man kennt es so ein bisschen von Kickstarter-Projekten. Ein Ring, der deine Gesundheitsdaten misst, ist natürlich sehr viel kleiner und praktischer als eine Smartwatch. Manche haben natürlich lieber eine Watch, aber der Ring kann schon einiges, laut Samsung natürlich. ausgesehen finde ich, tut da extrem normal. Also, das ist einfach so ein schlichter, runder Ring. Ein bisschen konkavischer, da siehst du aber nur von ganz nahe. Du kriegst ihn in matt, schwarz, silber oder gold.
Aber du hast recht, es ist schon mal wichtig, dass es einfach wie ein Ring aussieht und nicht wie
genau,
ein Stück Technologie,
einfach,
die du trägst, oder?
Ja, voll. Also, es ist, ich finde es sehr edel, elegant. Da kannst du eigentlich zu allem immer tragen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen die Idee dahinter. Also, es hat nicht irgendwelche Schüssel dran, wo du nachher müsstest. Das ganze Outfit anpassen oder so, sondern es ist wirklich einfach ein schlichter Ring, wo nach nicht viel Technik aussieht. Genau.
Aber es steckt trotzdem viel Technik drin, ne?
Ja, brutal. Also der Ring selber kommt in so einem kleinen Case, das habe ich mega herzig gefunden. Den musst du auch irgendwie laden können und der hat nicht irgendwie ein Ladekabel oder so, sondern du kannst ihn wirklich in so eine Schächte rein tun und dort laden. so eine durchsichtiges. Ich finde es jetzt nicht sehr elegant.
Nein, ich kann nicht gefunden.
Es ist echt halt so plastikdurchsichtig, für das auch drin schlimm. So schön
aussieht. Ja, Lorenz hat geschrieben, es sieht elegant aus. Habe ich nicht können nachher vollziehen.
Nein, es hat sehr hässlich ausgesehen. Aber ja.
Aber es zeigt immerhin, dass es Leute gibt, die es cool finden. ja, der ist
einfach... Genau, er hat ja auch, wie viel? Eine Woche, sagen sie, Akkulaufzeit, oder? Von dem muss man ja nicht so oft aufladen.
Bis zu 7 Tage. Es finde ich eigentlich noch schön, weil eben eine Smartwatch hat ja mal so 1, 2, 3 Tage höchstens und dann musst du es wieder laden. Wenigstens eine Woche finde ich noch easy. Verbinden kannst du, da hat es, glaube ich, ein bisschen ein Chaos gegeben, ob man jetzt kann den Ring mit allem verbinden, wo Android hat oder nur mit Samsung-Handys. Offenbar kannst du alles ab Android 11 kannst du mit allen Handys verbinden, brauchst natürlich die Samsung Health App. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Sache, nicht alle Funktionen funktionieren, wenn du ein anderes Handy hast als das von Samsung. Also beispielsweise kannst du so mit der Find My Samsung App, wenn du den Ring verleihst, kannst du ihn suchen. Das sind so kleinere Sachen, die nicht funktionieren. Was überall gleich funktioniert, ist, dass er dein Energielevel misst, also er misst deinen Schlaf, deine Aktivität, deine Herzfrequenz. Anhand von dem kann er doch ein bisschen sagen, hey, du bist heute mega zu weg für einen Marathon oder hey, nein, bleib lieber im Bett. So ein bisschen in dem Stil. Du hast so Wellness.
Das ist schon wichtig, da brauche ich schon einen Ring dafür, wo man das sagt.
Normalerweise merkst du es eh selber, gell? Aber es gibt immer so Leute, die sich nicht mehr spüren.
Ich finde all die, das ist lustig, ich denke es bei jedem Test von so einer Smartwatch. Das sind ja alles lustige Gadgets und es wird ja immer das Schlaftracking wird dann immer hervorgehoben und das finde ich, das ist jetzt sicher definitiv einfacher mit dem Gerät, als wenn eine Uhr anhalten muss zum Schlafen. Mhm. Aber ich denke immer, für 99% der Leute ist das einfach ein Gimmick, oder? Du wachst morgen auf und hast eine schöne Grafik oder sagst mit der lustigen Animation, hey, es ist im Fall gut geschlafen. Und du sagst, ja, ich weiss, weil ich fühle mich erfrischt. Und wenn ich schlecht geschlafen habe, brauche ich auch keinen Ring, wo man das sagt. Aber es ist toll, dass man es hat.
Ja, ich glaube, das sind immer so ein bisschen Spielereien. Bei den meisten Sachen, wie jetzt muss, eben gerade so beim Schlaf. Dort hätte ich jetzt eben auch gesagt, wenn du Schlaf tracken willst, dann mit einem Ring, weil die Uhr stresst mich einmal brutal. Also ich habe die irgendwann manchmal auch mitten in der Nacht wieder abtun, weil sie mich so genervt hat. Der ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer zum Tragen. Oh. Was ich spannend gefunden habe, persönlich jetzt als Frau gerade, er misst den Zyklus anhand von Hauttemperatur. Brauche ich auch nicht extra eine Watch, sondern kann eben schlicht mit dem Ring, kann auch ein bisschen messen. Spannend bleibt dann natürlich auch, wie genau das Ganze ist, weil an einem Finger messe ich ein bisschen anders als an einer Smartwatch. Darum sagt Samsung auch, man könnte es kombinieren, wenn man will. Dann hast du natürlich mehr Daten, die da ein bisschen aufeinander abstimmen. Ist auch recht spannend. Und was du auch kannst, neben diesen ganzen Gesundheitsspielereien, wie der Phil so schön sagt, du kannst auch das Handy ein bisschen bedienen damit. Wie man es auch bei der Smartwatch kennt, so doppeltippen mit einem Handy. Also du kannst wirklich so Fingergesten machen. Dann kannst du ein Foto aufnehmen oder du kannst den Wecker am Morgen abschalten.
Also wenn du das Handy irgendwo aufstellst und dann wie ein Foto von dir machen willst, dann kannst du zum Beispiel doppelt tippen und dann wie aus der Entfernung auslösen.
Ah, das ist cool.
Genau, voll. Da kennt man, geil, ja. Bei der Smartwatch kennst du es auch, das kannst du auf der Smartwatch auslösen.
Das ist sogar so eine kleine Preview, oder? Das habe ich aber wirklich noch genutzt in der Ferien. Also.
Das ist tatsächlich cool. Praktisch. Ja. Ich habe die Uhren einfach aus lustig, aber das hat einfach so vereinzelte Sachen, die noch gäbig sind.
Genau, vereinzelte Sachen. Für die vereinzelten Sachen, die ein bisschen praktisch sind und auch ein bisschen lustig, zahlst du 450 Franken. Oder beziehungsweise Euro, weil in der Schweiz kommt es noch nicht. Da geht es noch eine Weile. In Deutschland kriegst du ihn schon über. Bei uns muss man noch schauen. Da ist, also im Shop ist er noch nicht. Dort sind sie noch ein bisschen am Schauen, wenn das da kommen kann. Da geht es wahrscheinlich noch eine Weile. Das ist auf jeden Fall spannend.
Ist halt schon ein Premium-Preis. Und eben dann wirklich Sinn macht es ja nur mit einem Samsung-Gerät, weil eben die Funktionen sind ja eingeschränkt. Das ist ja bei ihren Uhren auch schon so.
Genau,
dass du dort hast du ja, ich glaube, irgendein Tracking, das wirklich auch nur funktioniert hat mit Samsung, weil du ja irgendwie zwei Apps dazu brauchst. Einfach typisch Samsung, oder? Also ein bisschen komplizierter machen. Aber das heisst, gut, eben, die haben ja den grössten Anteil bei Android-Phones, von dem her.
Ja, selbst auf jeden Fall, aber es ist gleich immer schade, wenn du so eingeschränkt wirst. Und Samsung ist ja so ein bisschen einer von den einzigen, die das bis jetzt hat. Bis jetzt gibt es nur so 2-3 Kickstarter-Projekte. Der Aura-Ring oder so. Die sind auch übrigens etwa 100 Stutz günstiger.
Aber bei vielen musst du irgendwie noch ein Abo zahlen, oder nicht? Von denen anderen.
Genau, bei denen, gerade so für gewisse Gesundheitsdaten, musst du ein Abo lösen. Da kommt und natürlich der Preis dann dazu. Und bei Samsung ist bis jetzt alles gratis.
Ja.
Das ist natürlich mega schön, weil ich finde es immer lächerlich, wenn du sagst, hey, du zahlst irgendwie 400-500 Stutz für ein Gerät und nachher, übrigens ja, ein Abo, 20 Franken im Monat, dass du noch die und die Gesundheitsdaten tracken. Das finde ich ein bisschen lächerlich.
Aber für wer ist das? Also weißt, was hast du das Gefühl, für wer ist die, der Ring?
Also ich habe das Gefühl, es ist so vor allem für Leute, die auch gerne so die Smartbänder und so haben, die nicht unbedingt eine Smartwatch brauchen für «Schiss mich tot» Sachen, sondern einfach kleinere Sachen wollen testen und nicht für da extra eine riesen fette Uhr haben. Ich finde auch zum Beispiel gerade ich, wo so ein mega schmales Handgelenk habe und dann kommst du mit so einer riesen Uhr daher, das ist fast lächerlich. Und so ein Ring ist irgendwie schlicht, fällt nicht gross auf und du hast trotzdem ein bisschen deine Spielereien damit. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen für da. Vor allem.
Aber hast du das Gefühl, also ist, genau, du würdest sagen, wer ein Smartwatch hat und zufrieden ist, der braucht es nicht. Der ist überflüssig, weil es kann.
Ich finde, es kann genau das Gleiche, sogar ein bisschen weniger aktuell. Und ich habe das Gefühl, auch nicht ganz so genau, weil es einfach auf kleinerem Rahmen muss messen. Also es messt ja nur der untere. Du musst wirklich den Ring übrigens so anhaben, dass unten dran die Messpunkte sind. Also es hat auch extra so eine Rille im Ring rein, dass du immer weißt, hey, die Rille muss unten dran sein. Also wenn der mal ein bisschen verrutscht und so, und dann hast du den.
Oh, also wie ist eigentlich mit der Grösse? Genau,
es gibt so die US-genormten Grössen 7 bis 24, glaube ich, oder so. Okay. Müssen wir nochmal nachschauen. Es gibt auf jeden Fall nicht allzu viele Grössen. Und sie schicken da, wenn du jetzt zum Beispiel den Ring bestellst, extra so ein Messkit gratis dazu, wo du kannst schauen, hey, der Ring, sie sagen auch, die Fake-Ring quasi, wo messen. Schau, dass du irgendwie einen Tag lang anhast und schaust, hey, ist er bequem. Er darf nicht zu lucken und nicht zu eng sein. Also muss wirklich gut sitzen. Und halt auch an dem Ring, an dem Finger, den du gerne möchtest. Da musst du alles zuerst vorher abmessen und ausprobieren, bis du dann auch wirklich richtig anlegen kannst.
Hey, ich finde, die Idee ist schon noch witzig, aber ich habe echt das Gefühl, genau, für Leute, genau, also ich verstehe es ja, es wollte ja nicht jeder so eine blöde Smartwatch anhaben, wo ich ja eigentlich auch finde, sind ein bisschen verpfüchs. Und ja, dann musst du wenigstens nur eine in der Woche aufladen, trackt ein bisschen Fitness. Genau. Aber sobald du eben sagst, trackt ein bisschen Fitness, dann ist es auch ein bisschen verfüchs. Und für das hast du über 400 Stutz gezahlt, ist halt einfach schon eine teure Spielerei, oder?
Ja, also da ist jetzt so ein bisschen die negative Ansicht von dem Ganzen. Also vor allem die kritische Ansicht. Ich glaube, das sind alles immer ein bisschen Spielereien, eben wie du sagst, Smartwatches auch. Ich finde, so Sachen machen nur Sinn, wenn es gut messen. Und wenn du zum Beispiel regelmäßig Sport machst, wenn du Ziel hast. Ich finde, dann ist es auch so ein bisschen Motivation. Also wenn du sagst, hey, schau, ich gehe jeden Tag schauen, wie viele Schritte habe ich gemacht und würde mich selber übertrumpfen. Oder hey, ich mag schauen, dass ich ein bisschen mehr schlafe und wenn ich da schwarz auf weiß habe, dass ich zu spät ins Bett gehe, dass ich früher aufstehe, dann, ja. Für eine Menge Leute funktioniert das recht gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Tamagotchi-Feeling, weißt du, so, dass du selber ein bisschen mehr auf dich schaust, wenn du es siehst.
Hey, jetzt, was du gerade sagst, ihr habt ja beide das Pokémon Sleep Ding getestet.
Ja. Ah ja.
Hey, ich habe gerade gestern gehört, das habe ich 100 Millionen gemacht. Was? In einem Jahr. Hey, das ist ein gigantischer Erfolg. Einfach primär in Japan, aber auch noch relativ gut in den USA. Aber es ist krass im Fall, dass das Gadget, wo eben, für die, die es jetzt nicht kennen, wo eben auch deinen Schlaf trackt und im Schlaf sammelst Pokémon, oder?
Genau.
Die Leute finden das super geil, darum ich wirklich die Leute lieben, den Schlaf zu tracken.
Siehst du, es ist einfach, Menschen haben das gerne und es ist lustig. Und
du hast aber auch nicht weitergespielt nach der Testphase, Michelle, oder?
Hey, nein, und das Lustige ist ja, der Fabian hat ja auch mitgemacht und er muss immer alle Sachen machen, die du im Game musst machen. Und du musst irgendwie 7 Tage, nachher musst du 28 Tage lang hintereinander musst das machen. Also eigentlich einen ganzen Monat lang. Und da habe ich dann keine Lust mehr drauf gehabt. Und er hat einfach unbedingt das müssen noch beenden, weil es gibt ja schließlich auch noch eine Belohnung, wenn du das machst, oder? Die Belohnungsfunktion funktioniert offenbar bei ihm. Und er hat es dann fertig gespielt und dann auch bei mir. Jetzt nur noch zum Pokémon fangen, da kannst du ja auch, also du musst ja nicht nur den Schlaf tracken mit dem, du kannst auch einfach, wenn du unterwegs bist und da dabei hast und verbunden hast mit dem Handy, dann tut es da auch automatisch Pokémon fangen. Für da. Finde ich
Samsung muss einfach irgendetwas einbauen. Samsung hat einfach, weil ich weiss, keine guten Maskottchen, darum wird das schwierig. Also über 400 Euro in der Schweiz, noch kein offizieller Termin. Wann kommt denn das Teil dort, wo er denn kommt?
Also da kannst du jetzt schon vorbestellen. Eigentlich alle Sachen, die ich jetzt so ein bisschen erzähle, kommen dann auf Ende Juli. Also auf den 24. Juli werden die Sachen ausgeliefert. Der Ring steht ab dem 18., weil zuerst quasi auch noch die Messring verschickt werden. Also du kriegst ja noch nicht den Ring selber, sondern musst zuerst messen. Also kannst auch, wenn du unbedingt genau weißt, hey, das ist meine Ringgröße, dann kannst du auch ohne da. Aber darum verschicken sie dir schon ein bisschen früher.
Okay. Genau, die bei der Flip and Fold, eben, dort haben wir schon gesagt, dort, die sind einfach klassische Neuauflage, was ja auch gut ist. Das sind ja gute, bewährte Phones gewesen. Ich glaube, dort motzt auch niemand, dass man die einfach nur leicht verbessert. Dann haben sie aber auch noch eine zusätzliche, eben, wie du schon gesagt hast, Smartwatch vorgestellt. Sag zuerst noch kurz etwas über die, weil dort parallel das Vorbild von dieser Uhr ist ja relativ offensichtlich.
Ja, genau. Also es ist ganz klar in Apple Watch Ecke gestellt worden, weil die Apple Watch Ultra hat ja auch so ein orange geriffeltes Bändeli.
Und der Name ist gleich.
Und der Name ist gleich, ja. Und Samsung hat natürlich vorher noch nie eine Ultra Watch gehabt. Es ist ein bisschen lustig. Ich weiss auch nicht, ob sie da extra machen oder ich glaube schon, dass es so ein bisschen so ein Seitenhieb ist so von Samsung, der sagt, hey, komm, wir können da auch. Aber ich finde auch, dass da die einzige Parallele ist. Also der Name, okay, und eben das orange Bändeli. Es gibt aber, die Uhr gibt es noch in schwarz und in so weiss.
Also es ist doch genau das Gleiche. Es ist einfach ein ultra teure
Sportuhr. Genau, es ist auch wirklich nur für Extremsportler. Also für einen Normalsterblichen macht es wirklich keinen Sinn, weil es ist so eine, wo minus 20 Grad bis 50 Grad Temperaturen aushebt. Du kannst irgendwie einen halben Kilometer mit der tauchen. Du kannst bei strahlendem Sonnen, ich glaube, sie hat irgendwie 3000 Nits. Also es ist, ein Handy hat um die 1000. Also es ist wirklich extrem hell, der Bildschirm.
Saphirglas finde ich halt geil. Das habe ich früher schon bei Uhren halt immer toll gefunden, das Kratzfeste. Das
genau,
ich würde
sagen,
cool.
Es hebt mega gut. Mhm. Genau. Und sie hat eine Laufzeit offenbar von bis zu 100 Stunden im Sportmodus. Also weißt du, wenn GPS und so Sachen einschaltet, dann sind es noch 48. Also so.
Der Akku wäre schon das, was mich am meisten würde reizen würde. Ist immer noch. Also jetzt mit meiner Galaxy Watch bin ich schon zufrieden. Man muss irgendwie auch 2,5 Tage oder so aufladen. Mhm. Aber wenn du halt nochmal 2 Tage könntest rausholen zusätzlich, wäre schon noch geil. Aber was ich nicht verstehe, wieso ist die Uhr viereckig, aber hat gleich immer noch ein rundes Display?
Sie ist so hässlich. Also wirklich, das Design ist so verkrüppelt.
Wieso machst du etwas?
Hey, ich weiß nicht, also ich finde, vor allem mit dem runden Display, wenn sie sich halt denke ich, noch ein bisschen distanzieren und es sieht halt dann auch noch ein bisschen aus wie eine normale Uhr. Ich persönlich bevorzuge das ein bisschen.
Also ich finde ein rundes Display auch cool, ja, aber dann kannst du ja wie das Ganze rund machen.
Ja, look,
also,
es ist Fußball und sind das einfach der Spruch, das Runde muss ins Eckige einfach genau. Zwörtlich genommen.
Genau so. Hey, frag mich nicht, was die am
vielleicht wegen Makro. Dass der ein bisschen mehr Platz hat, keine Ahnung.
Hey, also es hat glaube ich, generell technisch ein bisschen mehr Zeug Platz, wenn du es eckig machst. Also es passt natürlich alles ein bisschen mehr rein. Beim Runden verlierst du ein bisschen etwas. Da könnte man noch vorstellen, dass es ein bisschen an dem liegt und dass es halt auch sich besser fügt, auch mit dem Bändeli, dass irgendwie alles so ein bisschen kompakter kannst machen. Kompakt ist jetzt gut gesagt, weil die Uhr ist damit riesig. Also,
also
ich weiß nicht, wenn jetzt ein Mann bist mit einem breiteren Handgelenk, okay, beim Lorenz hat es schon klobig ausgesehen, habe ich gefunden. Und jetzt, wenn ich jetzt da anhabe, dann habe ich einfach so zweimal mein Handgelenk wahrscheinlich.
Ja, früher, wenn du irgendwie in eine Strassenschlägerei gekommen bist, hast du deinen Gurt abgezogen, jetzt kannst du deine Uhr nehmen und sagst, bam, bam.
Man kann sagen, es ist im Fall Saphirglas, das verkratzt nicht, weil ich will jetzt
genau. Beprügeln. Dein Messer bringt genau nichts gegen mein Saphirglas.
genau, also Verkaufsargument 1.0, ja, du bist geschützt mit der Galaxy Watch Ultra.
Aber die ist eben auch ultra teuer. Was ist jetzt bei uns im Shop? Ist
670. Ja.
670. Das ist ja abartig.
Also da ist dann hast du wirklich eine halbe, also eigentlich hast du ein Smartphone gekauft mit dem.
Ja. Wobei, gell, das Fold, was ich ja vorgestellt habe, ist ja jetzt mittlerweile über 2000 Stutz locker. Also von dem
also
her
ab 1008 kriegst du es. Es ist ein bisschen teurer geworden, aber...
Du musst einfach alles teurer machen, dann wird der Unterschied eigentlich.
Ja, zwar im Fall, also das Flip haben sie gleich gemacht wie letztes Jahr, obwohl sie ein bisschen Verbesserungen reingebaut haben. Mhm. Immerhin. Aber es ist auch immer noch 1150 Stutz. Also ist auch immer noch völlig genug.
Ja, gut.
Also mit den Preisen ist uns Samsung nicht entgegengekommen. Aber es ist doch noch spannende Sachen, wie ich finde.
Gut. Komm, wir bleiben gerade bei teuren Sachen. Und zwar gehen wir noch eins weiter und zwar zu Paramount. Die sind nämlich auch für viel Geld übernommen worden. Und ja, von wem, Tommy?
Von Skydance. Ja, genau. Das ist anfangs Woche passiert. Das wäre jetzt sicher so eine News, die der Luca würde machen, wenn er hier wäre. Wenn er nicht Woche für Woche busy wäre mit seinem Spoiler-Fabrik-Podcast. Aber ich glaube, das ist jetzt auch fertig, oder? Der Acolyte tut er ja analysieren, dort Woche für Woche.
Ich habe das Gefühl, jetzt müsste es eigentlich fertig sein, weil ich glaube, ich habe es nie gelost.
so, es sind ja 8 Folgen und ich glaube, ich bin der Letzte dran. Sie holen auf jeden Fall den zurück, wenn ihr weg seid.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Aber für diese Woche genau übernehme ich die Filmbranchen-News. Ich hoffe, ich mache den Luca stolz. Der Luca hat ja Anfangswoche eine kleine News gemacht auf digitec.ch und er hat es betitelt mit «Erdbeben in Hollywood». Paramount stimmt Fusion mit Skydance zu. Und er ist nicht der Einzige, der das, die ganze Fusion, die ganze Übernahme als sehr wichtig einstuft. Andere renommierte Medien, wie zum Beispiel The Hollywood Reporter, reden von einem historischen Deal, der da passiert ist zwischen diesen zwei Filmstudios. Aber zuerst mal so ein bisschen einen Schritt zurück. Wer ist Paramount und wer ist Skydance überhaupt? Paramount werden die meisten wahrscheinlich kennen von jensten Kinohits aus den letzten Jahren, aber auch Jahrzehnten. Das ist eines der ältesten Hollywood-Studios, die es gibt. Die haben unter anderem Godfather, Mission Impossible, Transformers, Top Gun, mega viele Blockbuster bei sich. Sie haben aber auch Paramount, sehr, sehr viele lineare Fernsehsender, die unter dem Brand laufen. Also CBS in Amerika, BET, MTV, Nickelodeon, Comedy Central und so weiter und so fort. Also ein riesen Unternehmen. Und auf der anderen Seite Skydance. Sie nennen sich selber als Independent Movie Production. Und das ist ein Produktions- und Finanzierungsunternehmen, das in diversen Filmen und Serien ihre Finger drin hat. Unter anderem eben auch bei so Sachen wie Mission Impossible, Transformers und Top Gun haben sie schon mit Paramount zusammengearbeitet. Und jetzt kommen die zwei Unternehmen offiziell zusammen. Und die Fusion, die hat sich abgezeichnet. Die ist in den letzten Monaten ist immer so ein bisschen hin und her gewesen. Passiert sie jetzt, passiert es nicht. Sony wäre ja auch interessiert gewesen. Die hätten auch Interesse an dieser Übernahme gehabt. Aber schlussendlich ist jetzt Skydance geworden. Und aber jetzt schon Fusion und Übernahme habe ich beides benutzt. Und der Luca beschreibt sie in seinem Artikel auch so ein bisschen als Fusion getarnte Übernahme. Also die zwei Unternehmen fusionieren, aber de facto ist es einfach eine Übernahme. Skydance übernimmt Paramount. Und aus dieser Übernahme gibt es eine neue Aktiengesellschaft, die heisst New Paramount. Und wie sie das finanziert haben, und zwar ist ganz kompliziert, es ist so ein bisschen Verschwörungstheorie-mässig, wenn man das nachliest. So ganz viele Finanzierungsinstitute und Geld hin und her geschoben, aber die Konsequenz daraus, es gibt einfach eine neue Aktiengesellschaft und die heisst New Paramount. Wie kreativ. Und die Führung übernimmt eben der Skydance-CEO, der David Ellison. Und alle Führungspositionen in diesem neuen Unternehmen werden auch von Leuten aus Skydance besetzt. Also de facto ist es jetzt einfach Skydance. Und wieso macht Skydance das? Durch das können sie halt so Filmserien und Franchises wie die, die ich vorhin genannt habe, die gehören jetzt rein. Das ist natürlich cool. Und sie haben zusätzliche Reichweite durch all die linearen Fernsehsender, die ich vorhin aufgezählt habe. Und Paramount macht das, weil sie es müssen. Denen geht es nämlich nicht gut. Die brauchen eine Übernahme, die brauchen Geld zum Überleben. Weil denen geht es schon seit ein paar Jahren richtig dreckig. Die haben nämlich seit 2019, wo es eine Fusion gab zwischen CBS und Viacom. Viacom ist die Paramount-Mutter. Dann haben sie sich zum Ziel gesetzt, zum führenden Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie zu werden. Aus dem ist leider nichts geworden. Unter anderem auch wegen Corona, wo kurz drauf ist gekommen. Und der Hollywood-Streik hat anscheinend auch sehr, sehr viel durcheinander gebracht dort. Plus, sie haben noch ein Streaming-Angebot, Paramount Plus. Und das ist anscheinend ein riesen Flop für so ein grosses Unternehmen. Die haben im Moment plus minus 71 Millionen Abonnenten. Im Vergleich, Netflix hat 270 Millionen und Disney Plus hat 154 Millionen.
Also die spielen... Das gleich noch eigentlich nach einer guten Zahl, aber ja, da brauchst du halt trotzdem
sehr
viel.
Ja. Ja, voll. Also in dem Fall haben sie sich nicht nur selber überschätzt, sondern sind die ganzen Umstände, die alle ein bisschen zusammengekommen sind, auch noch ein Faktor gewesen, dass es jetzt ihnen so schlecht
ist. Genau, war. Ich glaube, da ist einfach ganz viel zusammengekommen. Ja. Und sie werden im Moment auch von Finanzierungsinstituten, werden sie, weißt du, so bei Kreditwürdigkeit werden sie in die BBB-Rangs eingeschätzt, also wirklich als Schrott und nicht kreditwürdig. Denen geht es wirklich nicht gut. Und sie machen auch fast eine halbe Milliarde Dollar Verlust pro Jahr mit Paramount Plus nur. Weil das so teuer ist, der Streaming-Dienst irgendwie am Leben zu behalten und weil halt nicht genug Abonnenten da sind. Darum, die haben es gebraucht, die haben nach jemandem gesucht, der sie übernimmt. Und jetzt haben sie jemanden gefunden mit Skydance. Und was passiert jetzt als nächstes? Zuerst mal nichts. 45 Tage kann Paramount theoretisch schauen, ob sie irgendeinen neuen Abnehmer finden oder einen besseren Deal finden. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist einfach so eine Klausel, die sie haben. Jetzt 45 Tage passiert mal nichts. Und dann gibt es eine Prüfung vor amerikanischen Börsenaufsichtsbehörden. Und erst nächstes Jahr wird es zu dieser Fusion/Übernahme kommen. Und was wird Skydance mit Paramount machen? Die werden probieren, Paramount technologisch zu stärken. Weil bei Skydance, das muss man auch noch wissen, die sind nicht nur ein Filmproduktionsunternehmen, sondern die sind multimedial ganz stark unterwegs. Also die sind nicht nur dabei beim Film produzieren, sondern die kennen sich aus in digitale Distribution und sie sind halt auch bei Sachen wie Game-Produktion sehr, sehr stark oder sehr stark am Investieren, sagen wir es mal so. Viele musst du dich erinnern an das Game, das, glaube ich, an der Game Developers Conference vorgestellt wurde, an das Marvel Game 1943, Rise of Hydra, ja, genau. Wo man da auf der Bühne mal gesehen hat, was so verdammt geil ausgesehen hat, ja. Dass man nicht gewusst hat, ob das jetzt ein neuer Marvel-Film ist oder ob das ein Spiel ist. Das ist zum Beispiel von ihnen. Das befindet sich bei ihnen in der Produktion. Ein Star Wars-Game befindet sich bei ihnen in der Produktion. Und sonst sind sie ja bekannt für die jensten VR-Sachen, die sie gemacht haben. Also die eben nicht nur das Filmproduktionsunternehmen, sondern halt überall, wo es irgendwie digital um Unterhaltung geht, weil sie dabei sind, Skydance. Und das Know-how, weil sie halt jetzt mit den Franchises, die sie von Paramount bekommen, umsetzen. Und das heisst, ein grosser Fokus, weil das Unternehmen halt so technisch versiert ist und digital dabei ist, wird sicher auch Paramount Plus sein, dass man dort vorwärts macht und dass man den Streamingdienst halt ein bisschen aufmöbelt und auf das Niveau bringt von den anderen Anbietern.
Aber also haben Sie wirklich gesagt, Sie wollen den Streamingdienst behalten, obwohl der so viel Verlust
ja, genau. Macht. Ich glaube, der wird behalten, aus den Aussagen, die man bis jetzt hat können auslesen. Und halt eben mit all diesen Franchises, die zusätzlich dazukommen, wird das sicher attraktiver werden. Und die kreative Ausrichtung, so ein paar Aussagen gegeben vom neuen CEO, wo so ein bisschen drauf schliessen, dass sie halt wirklich die Franchises, die sie jetzt haben, dass sie die mega werden ausschlachten.
Auch gedacht, wenn sie schon mit Marvel und Star Wars kommen.
Ja, genau. Er hat ein lustiges Zitat, ich muss schnell schauen. Genau. Sie wollen Generationen bereichern, wollen sie mit diesen Franchises. Das heisst wahrscheinlich die jahrzehntelang ausschlachten auf allen multimedialen Plattformen, die sie können. Und der letzte Tropfen daraus rausmelken.
Mann, so schade. Aber es funktioniert scheinbar eben ganz gut.
Genau. Disney ist ein grosses Vorbild.
Aber auf jeden Fall, Paramount kann jetzt weiterleben. Das traditionsreiche Unternehmen hat einfach jetzt als New Paramount beziehungsweise als Skydance. Und da wird man dann, ab nächstes Jahr wird man dann die Auswirkungen von dieser Übernahme dann nachher auch spüren auf unserer Seite, von Konsumentenseite aus.
Ja, sind wir gespannt. Das passt eigentlich auch gerade Streamingdienst, wo möglicherweise ein bisschen im Straucheln ist, weil in der dritten News geht es um den Game Pass, der jetzt teurer wird und eben auch schon, wie ich gesagt habe, am Anfang auch komplizierter wird, weil dort gibt es neue Abo-Modelle neben dem Preisaufschlag und genau, was hat es mit dem auf sich, Tommy?
Genau, nachdem das Microsoft vor ein paar Wochen, glaube ich, angekündigt hat, dass Call of Duty im Game Pass wird sein und sich alle gefreut haben, kündigen sie jetzt an, der Game Pass wird teurer. Macht Sinn, bei all den Studios, die sie haben und bei all den Produktionskosten. Irgendwer muss der Preisaufschlag kommen. Ich glaube, es wird doch nicht der letzte sein. Was passiert ist, sie haben drei Abos vom Game Pass haben sie teurer gemacht und ein Abo haben sie gestrichen und mit einem schlechteren ersetzt. So, das ist eigentlich so ein bisschen Zusammenfassung. Welches Abo hast du eigentlich? Hast du das Ultimate viel oder hast du direkt den PC Game Pass?
Nein, ich habe auch das Ultimate.
Ultimate, ja. Genau, Ultimate ist, glaube ich, so der das beliebteste Abo oder die beliebteste Option laut Microsoft, das haben am meisten Leute abonniert und das wird jetzt in der Schweiz konkret, wird es 3 Franken teurer. Neu kostet es 20 Stutz anstatt 17 Stutz wie bis jetzt.
Das würde aber auch bedeuten, dass der meiste User vom PC hat. Weil ich meine, als Konsolen-User musst du ja nicht das Ultimate holen.
Musst jetzt fast, weil es gibt keine andere Option, wo der echt das gibt, was der Game Pass verspricht. Ja, okay. Weil es ist ein bisschen blöd als Konsolen-User, aber es kommen dann noch dazu. Der PC Game Pass wird auch teurer, 1 Franken, der kostet neu 13 Franken. Und der Xbox Game Pass Core, das ist so wie Low-Low-End-Variante vom Game Pass, wo du irgendwie 25 Games drin hast und keine aktuellen Games drin hast, die wird in der Schweiz nicht teurer, weil die eh schon viel zu teuer war bei uns.
Aber das war das, was die Xbox Gold abgelöst hat.
Genau, das hat früher Xbox Gold geheissen, Xbox Live Gold und jetzt heisst es Xbox Game Pass Core und der bleibt bei 79 Franken bei uns pro Jahr. Lustigerweise, da haben sie pro Jahr kommuniziert und die anderen haben sie einfach pro Monat kommuniziert, dass es teurer wird.
Das ist ja das Äquivalent zum PlayStation, nicht, wie heisst das, einfach das Abo, das die Konsole halt einfach braucht,
hast du Online-Games. Das ist der PlayStation Plus Abo, ja genau, und genau. Brauchst du zum Online-Spielen. Das ist eigentlich die Funktion von diesem Abo. Von.
Genau.
Und aber dann haben sie noch ein Abo gestrichen. Das, was sie gestrichen haben, ist der Xbox Game Pass for Console gewesen. Und der ist früher, das ist sowieso ein blödes Abo gewesen, weil mit dem hast du eben keinen Online-Multiplayer bekommen auf Xbox. Aber du hast gleich die Game Pass-Vorteile bekommen. Du hast also die ganze Bibliothek gehabt, soweit man weiss, soweit man ist. Und du hast die neuen Games Day One bekommen. Das hast du immer hinbekommen. Und jetzt gibt es aber ein neues Abo. Das heisst Xbox Game Pass Standard. Und in dem hast du jetzt Multiplayer drin. Du hast dafür keine Day One Releases mehr drin.
Das ist so kompliziert.
Also. Irgendetwas ist immer. Ja, also ja, krass.
Irgendein Haken jetzt immer. Und das wird ab September kommen. Und man kann jetzt noch, oder Console-Dings kann man verlängern im September bis zu 13 Monaten und dann, nachdem wirst du nicht mehr verlängern können. Also irgendwann wirst du gezwungen, zu dem zu gehen. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, der Xbox Game Pass Standard für Konsolen ist nicht wirklich ein Ersatz für Ultimate, weil du bekommst halt die Sachen oder die, all die Xbox Games bekommst nicht Day One, sondern vielleicht irgendwie 3 Monate oder 6 Monate später. Das heisst, als Konsolen-User bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als der Xbox Game Pass Ultimate zu brauchen, wo du halt das ganze Paket drin hast. Und im Ultimate eben, hast du Konsolen drin, PC, Cloud Gaming und jegliche Firlefanz. Und auch wenn PC Gaming zum Beispiel nicht würdest brauchen als Konsolen-User, du musst das Ultimate nehmen, weil du halt einfach dort die Day-One-Releases bekommst. Und wegen dem hast du ja den Game Pass, oder? Das sind all die geilen Games, die Microsoft mittlerweile bei sich hat, dass du die sofort bekommst. Unter anderem eben Call of Duty, wo im November kommt.
Ich könnte mir schon vorstellen, im Fall, dass es auch noch viel gibt, wo, weißt du, wenn jetzt nicht immer alles geht, musst du sofort gamen. Das müsste ja auch viel geben von denen, oder? Weißt du, weil dann fährst du ja eh günstiger. Solche die vernünftigen Leute.
Dann gibt es wahrscheinlich einfach nicht so viel.
Ich weiß aber nicht, ja.
Tendiert wahrscheinlich zu dem, dass es nicht so viele Leute gibt, die vernünftig sind. Oder beziehungsweise so viele Kommissarien, aber noch die paar Franken mehr.
Der Preisunterschied ist halt schon nicht zu unterschätzen. Oder? Also ich kann mir aber schon noch vorstellen, dass es viele gibt. Weißt du, einfach, wenn du nicht immer so der Hardcore-Gamer bist, sondern einfach, du spielst vielleicht auch viel, aber eben, du spielst halt etwas länger und dann, dann kannst du ja auch gar nicht immer das Neueste spielen. Dann, vielleicht gibt es schon noch viel. Nehmt mich mega wunder, die Aufteilung dann.
Ja,
also für mich wirkt es immer so ein bisschen, als würden so Optionen bieten, aber eigentlich machen die Optionen so, dass du trotzdem irgendwie das Teuerste musst nehmen oder so, dass es wie nicht genug lukrativ ist.
Ja,
aber
ja,
man weiss, ist, ja, man könnte darauf tendieren, dass die Leute vernünftig sind. Da kann man nicht.
Ich glaube, sie wollen schon die Leute zu diesem Ultimate-Ding.
Gell schon. Also sie schupfen die ein bisschen in eine Richtung, aber sie sagen, hey, also wir haben schon Optionen.
Genau. Und was halt auch ist, oder? Die Microsoft Marketing Proposition, die sie haben, wenn sie immer neue Games vorstellen, Play it Day One with Game Pass, ist ja immer so, kommt immer dazu bei jedem Trailer, den sie vorstellen. Das kannst du irgendwie auch nicht mehr so richtig sagen, weil je nachdem, welchen Game Pass du hast, kannst du es auch nicht Day One spielen. Es ist mega kompliziert und ich weiß nicht, ich glaube, das ist so das einzige Abo, wo so viele Abstufungen hat, mit so vielen Optionen, die so kompliziert sind. Oder klar, ich meine, bei einem Streaming-Abo ist es halt einfacher, oder? Du hast halt einfach, je nachdem 4K oder HD oder Ads, das ist halt wie einfacher und hier ist halt so viele Optionen, das ist so kompliziert. Du musst irgendwie Excel-Tabellen studieren, dass du rauskommst, was wo du kommst.
Sie haben einfach gefunden, PlayStation hat das schon so geil kompliziert gemacht, jetzt machen wir das einfach auch.
Ja, genau. Hey, wir dürfen ja froh sein, dass nicht irgendwie noch eine Option machen mit Werbung dazwischen, dass so alle 10 Minuten, wenn du ein Game spielst, noch in eine Ad eingeblendet wird.
mit dem experimentieren sie garantiert.
Das ist wirklich lustig.
Im Fall, ich glaube auch.
Aber es ist wirklich geil, nachdem wir wirklich vor einem Jahr gewitzelt haben, weil das PlayStation die Abos mit dummen Namen und dann auch so ein bisschen kompliziert, was ist jetzt wo dort drin? Aber vor allem die Namen sind dort blöd gewesen. Und jetzt machen sie Xbox, nachdem sie ihre Konsolen schon doofe Namen haben, die nicht ganz ersichtlich sind. Das verstehe ich nicht. Das ist doch etwas, das muss einfach offensichtlich und klar verständlich sein, ohne dass du irgendwie genau musst gehen. Zehn-Dings-Abschnitte
nachlesen. Also ich finde, es ist sehr klar verständlich, dass Standard jetzt nicht mehr so cool klingt wie Gold. Und ich glaube, mit dem sagen es schon sehr viel aus.
Core war früher Gold. Gewesen, he?
Ah, Core ist früher. Ah,
ist umgekehrt. Genau. Schon durch den Test.
Und eben, was ist der Unterschied zwischen Core und Standard? Das sind einfach zwei, das ist einfach, das kannst du so einfach verwechseln. Core, Standard, was ist jetzt? Und das eine war das Console-Abo und das andere das Gold-Abo und da kommt doch nie mehr draus.
Ja. Ja, das ist genau. Aber ja, dann eben, muss einfach der Ultimate muss man einfach nehmen, wenn man alles will. Dann ist das der einzig verständliche Name. Ja, ja schon. Nicht mehr Wunder. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Weil es ja von vielen Seiten kritisiert wird, dass es möglicherweise eben rechnerisch aber gleich nicht aufgeht. Und der Aufschlag ist jetzt nicht so hoch.
Ich kann es mir wirklich so nicht vorstellen, dass es langfristig auch für ein Unternehmen wie Microsoft, das Milliarden hat, wo sie da reinbuttern können, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich das irgendwie rechnet über die Zeit. Vor allem, weil sie nicht wachsen. Das ist das Problem, sie wachsen nicht. Mhm. Die Zahlen stagnieren seit Monaten, seit Jahren und sie können einfach nicht signifikant mehr Leute dazu holen. PC war lange Zeit ein grosses Wachstumsfeld gewesen, aber das ist jetzt so langsam am abflauen. Und auf Konsolen wissen wir ja, wie es läuft.
Aber die Games sind nicht cool. Die Games sind halt wirklich nicht cool. Das ist ja ihr Hauptproblem gewesen, dass sie Mühe hatten, einfach die Games rauszubringen. Und jetzt scheint es ja wirklich so, als wäre jetzt der Wagen jetzt langsam am Rollen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann wieder auch ein bisschen anzieht. Oder weißt du, wenn jetzt wirklich auch dieses Jahr, jetzt sollten ja mal ein paar größere kommen, die Indiana Jones und eben dann Call of Duty. Und wenn denn das so läuft, dann könnte ich es mir nicht vorstellen, dass das wieder ein bisschen hochgeht, die Kurve. Also das wird das sein, was sie sich versprechen.
Ja, ich bin gespannt, was für einen Effekt das Call of Duty wird haben. Ob das kann potenziell sehr, sehr viel bringen. Kann natürlich auch sein, dass Leute einfach einen Monat abonnieren und nachher wieder weg sind. Einfach, weil sie schnell das Call of Duty für einen Monat spielen und dann zum nächsten Game gehen. Ich bin gespannt.
Mega. Gut, kommt, dann sind wir fertig mit den News. Dann gehen wir über zum Big Screen. Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Michel, du hast The Imaginary gesehen.
Genau.
Den neuesten Animationsfilm, wo eben so ein bisschen Parallelen oder Erinnerungen an Studio Ghibli weckt, zu Recht.
Genau, zu Recht, genau. Es ist gar nicht so fehl. Die Imaginary kommt vom Studio Ponoc. Da gibt es seit 2015 und das ist eben gegründet worden vom Yoshiaki Nishimura. Der war dort mal leitender Produzent von Studio Ghibli. Also der war viele Jahre dort, hat gute Filme produziert und hat dann sein eigenes Studio eröffnet. Dann kommt aber noch etwas Kleines dazu. Der Regisseur von The Imaginary ist der Yoshiyuki Momose. Den kennt man, ich weiß nicht, ob ihr Prinzessin Mononoke geschaut habt.
Mhm. Natürlich.
Ein sehr bekannter Film von Studio Ghibli. Der ist von dort bekannt. Also der hat dort mitgewirkt. Und der hat diesen Film wollen verwirklichen. Also quasi in dieser Zweierkombination sieht man die Parallelen zu Studio Ghibli auch.
Genau, Studio Ghibli ist einfach so ein legendäres Animationsstudio, das japanisch, so halt wirklich
mega viele. Genau, weil früher hat man die japanischen Animationsfilme gar nicht kennt bei uns. Und mit Studio Ghibli, eben Prinzessin Mononoke kennt man gut. Das erste, was wirklich Studio Ghibli berühmt gemacht hat bei uns, ist Chihiros Reise ins Zauberland. Der hat da wirklich Wellen geschlagen denn. Und seitdem kennt man vor allem Studio Ghibli. Andere japanische Animationsstudios haben es noch nicht so geschafft. Sie sind aber auch sehr bekannt dafür, dass sie wenige Filme, aber dafür wirklich gute und herzige Filme produzieren. Und ich persönlich finde das Spiel The Imaginary sehr, sehr gut übergeschwappt. Also so ein kleiner Sneak vorab. Also ich habe einen sehr herzigen Film gefunden. Der Film selber ist eine Adaption von einem Buch, The Imaginary, vom A.F. Harold. Der ist ein britischer Schriftsteller. Der Film hätte darum auch eigentlich schon sehr, sehr viel früher rauskommen. 2022. Zu uns geschafft hat er es jetzt eben genau diesen Monat. Die Story an sich ist relativ schnell erzählt, so vom Anfang her. Es geht um den Roger, also nicht Roger mit O, sondern mit U, Roger. Ganz wichtig, das wird im Film auch sehr oft betont. Das ist ein kleiner blonder Bub. Der ist seit 3 Monaten existiert in der Fantasiewelt von der Amanda. Das ist so ein kleines Mädchen, wo sich alles immer mega spannend vorstellt und ihre Fantasie walten lässt in ihrem Dachboden. dann siehst du am Anfang, wirst du so reingeworfen, richtig schön magisch. Es hat irgendwie ein Ries, wo Bäume pflanzt, oder ein Ozeanwal, wo so groß ist, dass der ganze Ozean in seinem Bauch Platz hat. Und es ist wirklich alles sehr fantastisch und schön. Und der Russell erzählt dann eben so, hey, das ist alles nur vorgestellt, das ist alles nur in unserer Imagination, in der Amanda ihrer. Das ist so ein 8-9-jähriges Mädchen, geschätzt, dass sie geht schon in die Schule. Hat kurze braune Haare. Ich finde, man sieht so visuell ein bisschen Parallelen zu ihrem sich vorgestellten Freund. Und sie lebt eigentlich in Wirklichkeit allein mit ihrer Mutter, die einen Buchladen führt. Da siehst du also ein bisschen einen Buchladen mit coolen Stories, mit Imagination. Und der Buchladen befindet sich in so einer, sage jetzt, britischen Kleinstadt. Also ich glaube, da haben sie wirklich so ein bisschen übernommen, auch von woher der Schriftsteller kommt. Und immer nach der Schule geht die Amanda mit dem Roger ein bisschen spielen auf ihrem Dachboden und erfindet so ein bisschen ihre eigene Welt. Die Spielerei zieht sich dann auch so ein bisschen weiter. Eben, sie stellt sich Sachen vor in der Realität und zieht alles aus dem Realen ein bisschen in ihre Fantasie mit rein. Und das spielt dann auch wieder so ein bisschen retour. Da finde ich persönlich ist natürlich das Coolste an dem ganzen Film. Du weißt einmal nicht so genau, weißt jetzt echt, weißt nicht echt, was stellt sie sich nur vor. Genau, mit dieser ganzen Durchmischung spielt eigentlich der Film. Und es kommt dann in dem Film auch vor zu Hause, es gibt nicht nur den Roger, es gibt natürlich auch andere Menschen, die sich so imaginäre Freunde vorgestellt haben. Die imaginären Wesen werden da so ein bisschen eingeleitet. Und ein ganz wichtiges von denen ist so ein gruseliges Mädchen. Also ich finde wirklich, die sieht aus wie von The Ring. So dunkle, lange Haare und die leeren Augen. Das könnt ihr euch genau so vorstellen. Und die will dann den Roger entführen. Wegen einem älteren Herr. Da ist der, der sich das Mädchen dann eben vorstellt, das Gruselige. Und er möchte alle die imaginären Freunde aufsaugen. Also er ist so ein bisschen der Bösewicht von dieser ganzen Story und versucht dann eben, zum den Roger zu fangen. Und er findet dann so, hey, da ist so eine mega wertvolle Figur, also eine mega wertvolle, vorgestellte Figur. Warum da? Kommt dann noch so ein bisschen aus. Aber da ist so ein bisschen die Konstellation, die es hat. Genau, und dann kommt auch noch ein bisschen, es kommen, wie, ich finde es sehr wie Studio Ghibli, jetzt kommen noch sehr viele andere wirre Wesen, wo du nicht weißt, sind jetzt die gut, sind die schlecht. Es spielt das ein bisschen mit dem, weißt du jetzt, auf welcher Seite soll ich quasi stehen. Genau. War auch eine sehr coole Figur, die ich gefunden habe, ist so eine sprechende Katze, die dann dem Roger ein bisschen hilft, überleben. Weil es ist natürlich auch wichtig, dass wenn du ein imaginärer Freund bist, dass man sich immer an dich erinnert. Und wenn dann natürlich so ein bisschen flöten geht und sich ein Kind wird natürlich älter und erwachsen, dann stirbt natürlich mit dem auch die Fantasie. Genau.
Also wie Peter Pan.
Ja, so ein bisschen. Yeah. Also dort geht es natürlich auch so ein bisschen um ein krankes Kind, das irgendwie, glaube ich, nicht älter wird, oder halt nicht älter wird, weil es... Oder das ist so ein bisschen die Story von Peter Pan.
Ich weiß nicht, ob es krank ist, aber es geht ums Älterwerden, dann vergisst man die Welt dort, ja, das
genau.
Ist, was es wieder heisst. Okay, aber in dem Fall klingt sehr fantasievoll.
Sehr fantasievoll und wirklich, man merkt so ein bisschen, dass es aus einem Kinderbuch ist. Eben, wenn man einen Studio Ghibli-Film gern hat, es wirkt so ein bisschen moderner, finde ich jetzt. Aber auch der Handgezeichnete kommt mega schön führen. Ich finde gerade in der heutigen Zeit, total wertvoll. Mit diesen overproduced Pixar- und Disney-Filmen ist es so schön. Es hat so wieder ein bisschen die Ruhe und es passiert trotzdem immer wieder etwas, wo du denkst, oh wow, hätte ich jetzt nicht gedacht und habe ich noch nie gesehen. So.
Musik ist auch cool gewesen. Das ist ja immer bei den Studio Ghibli-Filmen immer etwas Spezielles gefunden.
Es hat so die sehr ruhige Art von Musik. Ich finde, sie ist nicht besonders fest aufgefallen. Was ich eigentlich auch immer eine Stärke finde. Sie passt sehr gut, aber nicht, dass sie jetzt besonders stark oder spannend gefunden hat. Ja.
Wie Kind, also du sagst Kinderfilm, aber das heisst, das ist schon mal unterschiedlich. Also weißt du, wie jung könnte Kind sein, hast du das Gefühl, zum da schauen. Wie gruselig ist er denn?
Also ich persönlich auch mal so als Kind genauso viel nicht so gut können schauen, wegen diesen gruseligen Wesen und einen, der alle auffressen will und so.
Genau.
Ich finde, ja, ich habe das Gefühl, du müsstest etwa ungefähr so alt sein wie der Mann, also vielleicht 10 oder so, alles tun. Wahrscheinlich bist du einfach verwirrt dann sonst. Weil es hat schon wirklich sehr komplexe Themen und auch, weißt du, wirklich so die zwischen den Zeilen lesen Sachen. Die verstehst du halt dann nicht, aber ich finde, gerade so, wenn du ein Kind bist, hast du wenigstens Freude an diesen vielen spannenden, herzigen Tierli und
das sicher. Sachen, wo läuft der?
Den kannst du auf Netflix streamen, geht 108 Minuten, also fast 2 Stunden. Musst auch ein bisschen Ausdauer haben oder Pause machen, wie nie dazwischen. und dann, ja.
Sehr cool. «The Imaginary», jetzt auf Netflix. Na cool, da muss ich, da habe ich auf der Liste, da muss ich mal schauen.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
Hey, ich habe übrigens gestern, weil ich bis ich mal dazu komme, weiß ich eh nicht, aber ich habe eben die erste Folge von «Sunny», habe ich dann noch kurz geschaut, auf Apple
mit dem,
TV.
Mit dem Roboter.
Hey, die ist einfach genau, wenn du wirklich so Fan bist von A24, von dem Studio, und der Rashida Jones, und dann ist es wirklich ist noch so eine Mischung von Deus Ex Machina und... sonst ein einfach ey, wirklich eine sehr geile Kombi, ein bisschen düster, lustig, komisch, bin ich sicher, spielt sie in den 70er mit irgendwelchen komischen Robotern und so. Ah, ganz geile Mischung. Einfach so, ey, wenn du irgendwas Neues Interessantes suchst, wo nur eine halbe Stunde geht pro Folge.
Ich kann sagen, es ist eine Serie, dann hast du natürlich...
Ja, so. Serie Sunny, dort will ich unbedingt weiter schauen. Aber jetzt schaue ich weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Jetzt habe ich zwei Games und ich fange mit dem ersten Kick-Ass-Game an, wortwörtlich, und zwar Anger Foot. Das ist von Free Lives. Das ist lustig, die sind die Entwickler, südafrikanisches Studio. Die haben Broforce schon gemacht, das ist so ein Pixel-Action-Game, wo mit so 80er-Jahr-Action-Helden wie Schwarzenegger und so. Die heißen natürlich alle irgendwie... mit Bro, alles irgendwie Rambro und Robro-Cop und so. Grossartiges Game gewesen. Nachher haben sie Terra Nil gemacht, wo so ein mega chilliges...
Ah, das ist von der gleichen?
Ja,
was?
So ein Öko-Aufbau-Strategiespiel, wo so eine Welt wieder ihren Ursprung zurückverwandelt ist. So. Genital Jousting, so ein Game, so ein Party-Game, wo du Penis spielst. Hure, auch hure lustig.
Was für und Absurditäten zusammen.
Wirklich ganz geil. Und aber jetzt...
Was für ein Portfolio für ein
Studio. Ja, okay. So, wir machen übrigens alles.
Ja. Und eben Publisher Devolver passt da perfekt. Und Angerfoot lässt sich am ehesten, wenn du es kennst, mit Hotline Miami beschreiben, einfach in 3D. Du bist der Angerfoot, der in so einer in Shit City lebt. Eine Stadt, die nur aus Kriminellen besteht. Alle sind kriminell, auch die Polizisten. Es gibt vier Gangs, irgendwie der, wie heißen die, der Pollution, also einfach die Abfallgang, die Gewaltgang und zu oben hockt der Crime Minister.
Der Crime Minister.
Und du bist, der Angerfoot ist so ein Sneakerhead. Und der sammelt halt Schuhe und die werden dann geklaut von so einer Gang, weil er ist nicht in einer von diesen Gängen und vermutlich klauen sie die wegen dem. Es geht nicht wirklich um die Story, aber es kommt am Anfang tatsächlich ein kurzes Intro. Das Game ist nachher, dass du einfach, du kriegst dich einfach durch Levels durch, wo meistens nur so eine Minute gehen, wenn es dich nicht hat. Und du wirklich, wie in einem Speedrun rennst du durch die Levels durch, mal auf Häuserdächern, mal in Kanalisation, mal durch Bürogebäude, einfach ganz unterschiedlich. Aufteilt in die vier Kapitel von diesen vier Gangs. Eigentlich sind es fünf Kapitel.
Aber und es ist nicht so Open World. Du hast schon wirklich
Nein. Ein bisschen... Du kannst, es ist sehr geradlinig. Okay. Manchmal kannst du einfach nur eine andere Tür wählen. Und weil du kickst vor allem viele Türen auf. Weil mit deinem riesigen Fuß kickst du einfach alles weg. Gegner sind meistens mit einem Kick kaputt. Und du kickst natürlich Gegner in andere Gegnerinnen, Fässer in Leute in Fässer. kickst Türen in die Leute rein. Und du kickst einfach alles weg. Bist aber auch selber nach ein paar Schüssen bist du schon kaputt. Und dann ein Klick bist du aber gerade wieder...
Die Gegner klicken aber nicht zurück, die schießen einfach zurück.
Ja, genau, die Gegner... wird im Fall, ey, es ist wirklich geil, es wird dann immer verrückt, crazy. Am Anfang haben sie einfach Baseballschläger, nachher haben sie Pistolen, Flammenwerfer kommen nachher, Miniguns, dann kommen sie mit Bombenschädel, die auf dich zurennen. Oder so kleine Mäuse mit Messer, wo einfach, von denen hat es dann huere viel und die stürmen dich immer und du gingst dann alle weg. Es ist huere lustig.
Aber also du bist mehr am Kicken als am Schießen selber so. Also das ist schon.
Ja, genau. Es hat dann jede Mission, kommst du einen Stern über fürs Erfüllen, also wenn du es einfach geschafft hast. Und die optionalen Ziele, hat immer zwei optionale Challenges. Eine ist fast immer nur mit Fuß.
Ah, okay. Ah, das ist möglich und, in dem Fall, gell?
Ja, genau das kannst du immer. Und der Fuß ist natürlich schon auch das Mächtigste, weil halt einfach mega vieles rumkicken kannst, aber du kannst schon auch, also man schiesst schon auch viel. Mhm. Und mit den Waffen ist es so, es gibt kein Nachladen, du wirfst dann einfach die Waffe, kannst natürlich gerade auch einmal anrühren und dann nimmst du einfach eine neue auf und dann hast du die.
Geil.
Und so wird es dann halt, am Anfang geht es noch, aber im Verlauf des Spiels wird es dann schon so ein bisschen taktisch, dass einfach, du merkst dann wirklich, okay, ich muss durch die Tür rennen und sie idealerweise ein bisschen schräg auskicken, damit der Gegner in der rechten Ecke trifft. Dann links schiessen gerade runter, dem anderen wirf ich Knarren an Grind, kicken nachher weg. Du musst das wirklich so ein bisschen den Ablauf und du hast ihn noch, du verinnerlichst ihn natürlich, wenn es 15 Mal spielen, macht.
Ja, genau. Ja.
Und es ist, genau, und eben entscheidend dazu, es hat einen Comic-Look, das ist nicht extrem anspruchsvoll, aber cooles Design. Die Gegner sind alle so komische mutierte Wesen, weißt du, mit Krokodilköpfen, Mäusköpfen oder einfach auch so komische Viecher. Und dazu einfach wirklich so einen Techno, so einen Hardcore-Techno-Soundtrack. Wirklich so dumm, 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 dumm. Und dass du zu dem Sound laufst, wirklich. Alter. Der läuft dir auch noch, der Sound, die ganze Zeit noch. Aber wenn ich durchs Haus laufe, wirklich immer so im Hinterkopf, höre ich immer so dumm, 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 dumm.
So das neue Tetris.
Das ist schon unglaublich. Hey, nein, es ist, es macht huren Bock, ich muss wirklich sagen, es ist so kurzweilig, das ganze Game geht vielleicht, ich weiß auch nicht, kommt halt darauf an, wie gut es bist, 6 bis 8 Stunden vielleicht. Mit diesen Sternen schaltest du eben noch Schuhe frei.
Ah.
Schon Sneakerhead, es gibt über 20 Schuhe und die haben natürlich dann, die sind wie Power-Ups.
Okay.
Es gibt solche, wo so Sandalen, dann hast du einfach ein zweites Leben. Solche, wo du mehr Kicks machst, wo du kannst sliden. Und eins von der geilsten ist, dass die Türen explodieren.
Ja, du kickst sie
dann explodiert alles. Oft du auch. Aber das ist egal.
So ein kleines Cheatcode, irgendwie so Explode-Cheatcode, alles, was du da längst, bam, bam, bam.
Ja, völlig. Eins ganz geil, das kommst du am Schluss über, ist, dass Zeitlupe, sobald du die Tür aufkickst.
Ah, das ist natürlich geil.
Dann kriegst du auf und dann ist es wie so Max Payne und ja, dann bam, bam, bam. Hey, nein, wirklich mega lustig. Und zwischendurch hat es amigs Level, wo du nicht musst, dich durchkämpfen musst, wo einfach mit den Leuten kannst reden, mit diesen Gangs. Und es ist mega lustig. Also die hängen einfach überall und das ist eine völlig absurde Welt, oder? Bei der Abfallgang, die vergötterten Abfall und dann siehst du irgendwo, sie schwimmen in Abfallbergen oder forschen irgendwelche Abfallsäcke, damit sie noch mehr stinken oder so. Einfach völliger Scheissdreck. Und du kannst eben mit denen reden über so Textsprechblasen und sie sagen dann 2-3 Sätzchen. Und es ist einfach lustig. Es ist so absurd, den Scheissdreck erzählen sie dann. Und das Geile ist, die kannst du auch immer noch alle wegkicken. Ah. Und ich habe immer mit den Leuten kurz geredet. Und dann kriegst du sie an die Wand.
Und Aggressionen bewältigen. Hey, du erzählst schon etwas, wo man nicht passt. Bam, weg.
Es ist einfach geil. Es tut dann niemand den gleichen. Oder? Du kriegst einfach alle weg, während sie irgendwie über das Leben da erzählen. Und dann weißt du so Jokes wie bei der Business Gang. Dann findest du den Hausmeister und dann sagt er, ja, ich finde es schön, dass ich da den wenig dreckigsten Job in dieser Firma habe. Nein, es ist... Hey, wirklich, ich habe es sehr, sehr lustig gefunden. Es gibt es nur für PC, wenn ich das wirklich recht gesehen habe, aber es kommt sicher dann auch noch für Konsolen. Yeah. Ich finde es aber tatsächlich auch mit der Maus. Also, ich fände es. Es ist einfach sicher, ich fände es schwieriger mit dem Controller.
Aber du musst nicht mega präzise zielen, oder?
Nein, aber schnell. Weißt du, ich habe das Gefühl, so schnell drehen und rumschauen ist zum Teil halt schon noch schwierig. Aber ich meine, es geht auch mit Controller. Und. Den Preis habe ich nicht anschauen, der ist noch nicht drin, weil es kommt ja erst heute aus, wo wir einen Podcast produziert. Aber wirklich mega Bock gemacht, eben wirklich, es wird ja immer schräger gegen Schluss, sehr lustig und irgendwas wollte ich noch sagen, aber egal, aber es ist wirklich Angerfoot, müsst ihr euch geben, hure witzig und ja, bin gespannt, was die als nächstes in Angriff nehmen.
Voraussagen kann man es nicht.
Nein, so,
wenn man das bisher anschaut.
Ah, genau. Etwas ich noch sagen. Performance ist wirklich nicht so gut gewesen. Genau,
oh, okay.
Das wollte ich sagen. Weil eben, es ist so ein Comic-Look, oder? Würdest du jetzt meinen, es ist nicht mega anspruchsvoll. Und ich habe ja mit der RTX 4090er eine gute Grafikkarte. Und das ist mir wirklich regelmäßig wirklich so auf 30 Frames runtergedroppt. Oh. Und gegen Schluss von der Level, wo es wirklich zum Teil viele Gegner hat, also das ist vielleicht 40. Es ist zum Teil ist komplett eingebrochen. Oh ja. Ich wirklich, ich noch so 15 Frames gehabt und dann einfach gekickt und einfach gehofft, dass ich überlebe. Ich habe gefunden, shit, kann ich alles nochmal machen? Und klar, am Schluss eskaliert es auch völlig oder mit den Gegnern. Aber das hat noch überhaupt nicht funktioniert und das müssen sie.
Okay.
Also das muss man patchen. Also es geht so nicht.
Ja.
Keine Ahnung, wie das, ich habe keine Patchnotes oder so gesehen. Ich habe natürlich den Review-Branch immer, wo ich dann spiele, oder?
Mhm.
Darum kein Plan. Das ist.
Und sonst geht es einfach noch zwei Stunden länger, weil die alle noch genau. Von vorne anfangen, wo so schnell
es ist. Es ist meistens gut gegangen, oder? Aber einfach immer, es hat schon so auf 30 oder auch 50 Frames runter, ist es regelmäßig gedroppt von über 100.
Also ja, die Schwankungen halt schon, gell?
Ja. Und einfach an gewissen Stellen ist es richtig, richtig bemerkbar geworden, wo ich dann auch schon irgendwo einfach runtergefallen bin, weil ich. Ja, weil halt in die Lava reingelaufen bin.
Wir müssen es zuerst ein bisschen optimieren, bevor sie es auf Konsole bringen.
Genau, und ein paar wirklich lustige Bossgegner hat es auch noch. Du kämpfst am Schluss immer gegen den Obermotz von dieser Gang. Und die sind zum Teil auch sehr lustig. Weißt du, so
der Abfall-Boss-Gang.
Ein Pizzaschwein. Wo einfach so ein riesig fettes Schwein, wo irgendwie Pizzakäse einsaugt und noch fetter wird. Das ist einfach herrlich absurd. Und dort musst du für einen aber auch nicht umsprinten, einfach geradeaus. Wirklich, ich habe es wirklich geil gefunden. Angerfoot. Dann habe ich noch Once Human gespielt. Ich habe es erst etwa 6 Stunden gespielt. Es ist ja am Dienstag, glaube ich, rausgekommen oder so. Ich habe die Beta schon gespielt. Das ist es. Du hast es nicht gespielt, Tommy?
Nein, Beta. Noch nicht. Also werde ich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, eben. Ich weiss jetzt auch nicht, ob ich dich davon überzeugen kann. Es ist ein Online, ich würde es jetzt mal Survival-Game nennen. Es spielt in so einer futuristischen Welt, Science Fiction. Es ist von Starry Studio. Ich glaube, die haben noch nie etwas vorher gemacht. Es ist ein chinesisches Studio, wenn ich das. Ich habe es nicht direkt herausgefunden, aber NetEase steckt dahinter und die sind chinesisch. Und genau, gerade vorweg, es hat auf Steam recht viele negative Bewertungen wegen der Privacy, das, was du am Anfang musst anklicken musst. Weil dort schon sehr komische Sachen drin stehen, die ich nicht weiss. Ich meine, ich lese die nie durch, wie niemand, oder? Offenbar haben die jetzt mehr gelesen und dort hat es halt Sachen drin, wie deine Idee müsstest du irgendwie je nachdem vorweisen und
what?
Sie sammeln alles über dich. Weißt du, deine Nicknames und einfach deine. Also da steht unter anderem genau dein Name, Titel, Prefix, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Messaging-Account, Postadresse, Geburtstag, Geschlechterregion, einfach alles steht also da
drin. Ist das bei chinesischen Games üblich oder ist das wirklich sehr speziell?
Eben, das weiss ich im Fall auch nicht. Ich habe mich das auch gefragt, was, ich meine, was steht in diesen RGB?
Verkauft deine Seele, steht
meistens drin. NetEase hat dann schon kommuniziert und gesagt, ja, aber das sei halt alles irgendwie freiwillig und auf Umfrage basiert, müsstest du das nochmal rausgeben. Aber dann, wieso muss ich es dann am Anfang annehmen? Noch zu
Analysezwecken.
Ich finde, das muss man einfach vorher wegschicken. Ich weiss es wirklich auch nicht, ob das, wie das in anderen ist oder ob man einfach bei chinesischen Firmen, habe ich das Gefühl, sind die Leute schon immer so ein bisschen empfindlicher, haben ein bisschen Vorurteile. Ich weiss es nicht. Das Game macht sonst einen guten Eindruck. Es ist. Ich habe die Story versucht. Ich versuche euch kurz die Story zu erzählen. Weil ich bin nicht daraus gekommen, gespielt habe, was es überhaupt geht. also, es geht irgendwie darum, in der heutigen Zeit vermutlich hat man den Rosetta Stone gefunden. Also der Stein geht so in Nacht. Das ist so ein Stein, Steintafel, wo einfach verschiedene Sprachen drauf, Sachen drauf geschrieben sind. Der geht es in Nacht. Und darum heisst es auch so. Übersetzungssprachlern-Apps Rosetta. Der ist da natürlich so ein bisschen magisch, respektive hat irgendwie Alien-Materie drin und die hat dann eine Firma, die sich dann Rosetta genannt hat. Die hat, glaube ich, auch zur Regierung gehört, egal, die hat dann geforscht, wie es halt immer ist und von dem ist irgendwelche Stardust rausgekommen von dem Stein und der hat dann irgendwie die Menschen mutieren lassen in solche Zombie-Wesen. Und hat einen komischen Heterospace. Also hetero nicht mit
Anti-Hochzeugs.
man kommt nicht raus. Irgendein Space eröffnet. Und die haben das aber gut gefunden, weil vermutlich hast du noch irgendwelche Technologien können daraus rausziehen. Und dann ist das einfach ins Chaos. Die Welt ist untergegangen, weil alle sind mutiert. Aber die Rosetta, die Firma, die gibt es jetzt immer noch. Oder die forscht an dem, die nutzt das irgendwie aus. Und die hätten eben auch mit Hilfe von dem komischen Stein-Stardust-Zeugs die Beyonders kreiert. So wie so Überwesen, übermenschliche Wesen, also Menschen mit speziellen Fähigkeiten. Und die 9 mächtigsten, die heissen The Nine. Von denen haben ein paar dann gefunden, das ist ein Scheissdreck. Wir trennen uns von denen, weil Rosetta ist ja wie so Big Evil Corp, oder? Und die haben sich jetzt, die haben die Mayfly-Organisation gegründet und die haben sich zum Ziel gesetzt, die Beyonders zu retten, oder? Also die, die dort kreiert worden sind. Und du bist einer von denen.
Ah, okay.
Das heisst, du hast so eine Spezialfähigkeit. Mhm. Hey, wirklich. Wenn man das ganze Ding liest, findest du das eigentlich eine interessante Sci-Fi-Story im Game. Ich meine, es kommt ein Intro-Video und dann so ein Fallout-mäßige Zwischensequenzen, wo einfach deine Person macht nur Gestik. So, blablabla, was weißt du? Redet ja nicht.
So Sims-mäßig.
Ja, wirklich. Nein, sie redet gar nicht. Okay, sie redet gar nicht. Sie macht gestikuliert nur. Und die anderen sind vertont, aber ja, so mittelmäßig. Ja, egal. Das ist einfach, das ist so der Umfang. Und darum, es ist so eine düstere Science-Fiction-Welt mit Büss mit 6 grossen Ärmen.
Eben, das ist ja so das grosse Bild, das man von diesem Spiel kennt, oder? So der riesen Boss mit komischen Armen oder Beinen.
Genau.
Also, sind das früher Menschen gewesen in dem Fall? Oder?
Hey, das weiß ich nicht. Das habe ich keine Ahnung. Aber was vermutlich Menschen gewesen sind, sind die Menschen mit zum Beispiel einer Kamera oder einem Maschinenwerfer als Kopf.
Okay.
Nehme ich jetzt mal an, weil denen begegnest du auch. Weißt du wirklich, es ist so ein visuell, sieht geil aus, grosse Welt. Und du startest dein Spiel auch wie so PUBG. Du wirst abgeworfen.
Ah, okay.
Aber statt mit einem Fallschirm tut dich so ein Krähe haben.
Natürlich.
Natürlich. Und ja, okay.
Dann tust du als erstes deine Basis errichten. Und du siehst schon beim Abkommen, zeigt es dir schon deinen Grundriss an, wo du es platzieren kannst. Und du siehst dann überall, wo alle anderen Spieler, weil es ist ja wie ein MMO, ihre Basis haben. Und das finde ich der komischste Teil. Das Spiel ist halt wie ein Online-Action-Survival-Game, oder?
Ja.
Es gibt Ressourcen abbauen, oder, weißt du, Steine, Erz abbauen, Bäume fällen, Wasser sammeln, weil du musst Wasser trinken, essen. Dann kannst du deine Basis bauen, Zeugs craften. Einfach wirklich, was man kennt aus einem Survival-Game. Und einfach überall hast du gerade Nachbarn, oder? Also alle haben ihre Hütte nebendran, wo alle natürlich ähnlich aussehen. Und ich finde nur schon das. Ich hatte Beta das Gefühl, vielleicht ist das Beta ein kleiner Server, ist das so? Aber das gehört einfach zu dem Game. Und wenn dann du amix rumläufst zu Missionen, dann sagt es dir amix, hey, da ist jetzt eher etwas Schwieriges, dann kannst du wie dein Lager hier errichten, oder? Und dann ist es wie so in den Slums, weißt du, irgendwie so in, ich weiß es auch nicht, Rio de Janeiro, wo es dann amix die Favelas oder so, oder wo immer die sind. Dann hat es einfach so der Strasse links und rechts vollpflastert mit diesen kleinen Camps, weil jeder muss sein dorthin und du musst irgendwo noch einen freien Spot finden. Das finde ich einfach sehr, sehr komisch. Also das ist einfach, ich weiss nicht, was ich von dem soll halten.
Aber du kannst mit denen nicht irgendwie interagieren und so oder mit denen zusammenarbeiten. Du musst wirklich gleich für dich schauen.
Ja, du kannst natürlich Teams machen und so. Du kannst zusammengeben.
Okay.
Ja, genau. Aber einfach ist doch irgendwo weird, dass einfach überall die Häuser stehen und ich weiss es nicht. Es ist egal. Aber das eigentliche Gameplay ist wirklich, du läufst rum, sammelst alles ein, schiessst irgendwelche Hirsche über den Haufen, damit du das Fell bekommst. Eben, klassisch Survival. Und dann, die Welt ist noch cool gemacht, halt so verlassene Häuser oder so kleine Städtchen oder irgendwelche Forschungszentren, wo du reingehst. Und du hast auch so, eben, ballerisch natürlich rum, du kannst diverse Waffen craften, es gibt Mods, es gibt wirklich, es ist ein Free-to-Play-Game, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und es hat alles, was ein Free-to-Play-Game hat. Es hat Millionen Systeme. Mm. Also es ist wirklich, es hat halt mega, es hat mega vieles. Es hat mega viel Inhalt. Du von x Waffen, farbkodierten, wo du kannst auf verschiedene Arten upgraden, wo Mods haben, wo auch wieder kannst irgendwie verbessern. Natürlich kommst du für alles, was du machst, irgendwie einen Checkpoint über, oder? Weißt du?
Immer belohnt für so alles Kleine, was du machst.
Ja, genau. Du kannst schaltfrei, dass du eine Kiste bauen kannst. Gut, check. Dann du etwas in die Kiste rein. Check. Und für das kommst du wieder Sachen über. Im Briefkasten, Multiplayer-Games hast du immer so einen Online-Briefkasten. Du kommst immer Willkommensgeschenke über. Tausend verschiedene Ressourcen und so. Eben, es ist so ein Forever-Game. Es will, dass du nur noch dort drin lebst und all diese Sachen kennst. Eben, ich habe es nach 6 Stunden wirklich recht easy gefunden, weil, also, das Schiessen macht irgendwie Bock. Du hast auch so Spezialfähigkeiten, die mit dieser komischen Welt zusammenhängen. Am Anfang hast du einfach so einen, wie beim Death Stranding auf eine Art, einfach hast du auf dem Rücken so einen Glasrucksack, wo so ein Schmetterling drin ist.
Ja.
Und den kannst du rauslassen und er kämpft für dich. Und in deiner Basis hast du den in so einer Glasvitrine drin, weil den musst du irgendwie aufladen. Und ich habe gemerkt, ich habe noch mehr gefunden. Zum Beispiel so ein Blob. Und dann kann ich auch den Blob mitnehmen und der macht, wenn der aktivierst, wie so eine Schutzhülle. Dann habe ich so einen kleinen, coolen Roboter, wie heißt es, ein Anime-Roboter aussieht. Der tut einfach in der Basis selbstständig rumlaufen und Ressourcen sammeln. Und dann habe ich nochmal irgendeinen, der auch etwas automatisch macht. Also weißt, es hat lustige Systeme, mhm. oder? Du kannst mit Fahrzeugen rumfetzen. Es ist wirklich so ein typisch verrecktes Free-to-Play, wo wie alles drin hat.
Einfach
alles.
Überall immer etwas läuft, also es wird wie quasi nie langweilig, weil immer irgendwie so ein etwas
zu tun. Wie ist denn, wenn du also in die Welt hineinkommst mit den Krähen, also die Siedlungen, die anderen gebaut haben, bleiben die dort, wenn du das nächste Mal reinkommst? Oder ist es dann wie eine neue...
Hey, ich glaube, die bleiben schon. Das ist ein guter Punkt, weil es hat unglaublich viele Server.
Ja.
Oder? Und schon, ich habe dann damals 20 Minuten müssen warten, bis ich wieder reingekommen bin. Und dann sagt es, du gehst doch einfach auf einen anderen.
Ja.
Ja, super. Aber auf einem anderen muss ich ja eine andere Figur machen.
Aber ja, okay.
Du kannst im Game kannst du problemlos den Server wechseln. Ja. Das ist interessant. Aber du musst zuerst ins Game reinkommen und dann kannst du einfach die Welt wechseln.
Ah, okay, ja.
Das ist noch... Also, und ich nehme an, mit Welt meine ich Server.
Ja.
Das kannst. Und darum... Gute Frage, ja, wenn du den Server wechselst, weil deine Basis muss ja dann auch am gleichen Ort sein. Müsste aber dann schon tatsächlich so sein, dass dann die wird anders aussehen. Ja? Gut. Mhm. Das, hey, ja, kann dir gar nicht sagen. Aber ja, es ist... schon dicht besiedelt. Du siehst auch immer Leute rumsäckeln, mit Töpfen rumfahren und aber ey, wirklich, es ist, also ich finde es halt noch interessant. Die Welt ist halt schon ungewöhnlich mit diesen komischen Wesen, die sie drin hat. Ich habe auch schon so einen, wie einen Raid gemacht, einen kleinen, also wirklich sehr klein, wo dann hast du eine Party suchen. Funktioniert auch mega gut. Kannst wirklich sagen, ich möchte für die Quest eine Gruppe suchen, zack, geht reinkommen. Dann haben wir zu dritt in irgendein so komisches so einen Arena-Kampf, so ein grosses Monster runtergeballert und nicht speziell schwer gewesen. Also ich habe das Gefühl, das ist das Game, wo du Zeit verlochen kannst. Und ich wollte eigentlich extra das ganze Zeugs-Logo kaufen, weil außer so ein Season Pass oder so, hat's mir, ein Battle Pass, wie er immer heisst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber das wird garantiert jede Menge drin haben. Aber was mich meistens stört, ist einfach, dass es so viel eben, es hat so viel System drin, wo einfach, es ist ganz klar, dass es voraussetzt, da musst du einfach komplett musst trainieren, stürzen. Also, wenn ich spiele das dann vermutlich 15 Stunden oder so und dann habe ich es vermutlich wieder gesehen, weil einfach, es geht wie so alles oder nichts bei diesen Games.
Ja, yeah, genau. Mhm. Darum bin ich immer hesitant, da irgendwie überhaupt einzusteigen und es überhaupt auszuprobieren. Ja. Obwohl eben die Welt, das was ich habe gesehen, glaube ich, schon am Summer Game Fest irgendwann vorgestellt
wurde. Gut möglich, ja.
Dann mit der noch notiert, dass es eigentlich noch spannend würde aussehen, einfach weil es so ungewohnt ist, das Monster-Design und weil die Welt irgendwie so zum Erkunden einladen. Aber eben eher so vom Genre und vom Typ her weniger miss. Was ich jetzt noch gesehen habe, lustigerweise, habe ich nicht gewusst, es kommt da noch auf Mobile raus, das Jahr.
Ah ja, genau. Ja, stimmt. Krass. Ja, das kommt aber auch noch. Stimmt, das habe ich mich vorregistriert. Dort war der Launch vermutlich einfach noch nicht gewesen. Ich habe keine Benachrichtigung gesehen. Ja, kann man schon noch vorstellen, dass das dort läuft. Also, aber es ist visuell schon noch geil. Aber eben, es ist jetzt auch ein Game, ich habe am Anfang von der Story erzählt. Und im Game hat es immer wieder Charakter, der viel labert. Aber das ist wieder so etwas, ich weiß auch nicht, das ist wieder so präsentiert. Da klicke ich mich einfach durch und schlussendlich laufe ich einfach von A nach B. Und dann heisst es, ich muss dann einen Teddybär finden, dann mache ich das. Oder ich muss irgendein Emote machen an irgendeine Figur, damit sie mir eine Belohnung gibt. Und sonst sammelst du einfach viel Loot ein und eben, du hast wie immer etwas zu tun. Loot sammeln, Ressourcen sammeln, die verarbeiten, deine Basis ausbauen. Eben, da kannst du Zeit verlochen. Wie gesagt, Once Human gibt es auf PC und Konsole, aber ich weiss gar nicht, ob der Konsolen-Launch auch schon gewesen ist. Oder ob es jetzt einfach zuerst... Weil auf der Seite ist wirklich alles angegeben. Also, genau. Und vielleicht kommt dann das erst später. Aber eben gesagt, Free-to-Play, wie gesagt, auch Android und iOS. Und ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich das durchsetzt. Ich habe mit dem Domi vorher schon beredet, dass es auf Steam gleichzeitige Spieler ist, es hinter First Descendant. Vielleicht ein anderer noch ein bisschen geradliniger ist, weil einfach ballern, oder? Aber ja.
Ja, und ja, es ist immer schwierig, wenn so ein Forever-Game
Ich kann sagen, so ein grosses, dann...
Ja, die halt nicht, oder die Leute, die es anspricht, die sind halt wahrscheinlich schon in zwei oder drei anderen solchen Games. Und du musst wirklich gute Argumente haben, zum Wechseln sozusagen. Das hat deine Zeit jetzt dort verlochst und nicht in den zwei oder drei anderen, wo du eh schon parallel am Spielen bist und wo deine Aufmerksamkeit will und wo deine Zeit will, Woche für Woche und Tag für Tag. So.
Ja, das ist so. Darum, ja, weiss ich noch nicht, ob es das wird sein für die Mehrheit der Leute, aber mal schauen, wie sich das wird entwickeln. Ja. Dann wären wir am Ende von dieser Folge. Dann danke ich allen fürs Mitmachen und euch und fürs Zulassen.
Fürs Zulassen uns.
Genau, ihr auch, dass ihr mir zugelassen habt bei meinem Monolog. Und sonst, genau, bis nächste Woche, respektive bis in drei Wochen, dann bin ich auch wieder dabei. Und ja, tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.